Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Im Studio begrüßt sie Antran. Guten Tag. Wer seit 2020 auf das Seepferdchenabzeichen hofft, muss wohl weiter hoffen. Bisher sind die Schwimmbäder geschlossen und so bekommen viele Kinder nicht die Chance, sicher schwimmen zu lernen. Was das für Konsequenzen hat, wir haben bei einem Schwimmverband nachgefragt. Kreativ durch die Krise. So hat es ein Spirituosenhersteller in Berlin gemacht. Statt Schnaps und Likör gibt es Desinfektionsmittel mit Rosmarinduft. Wie das Unternehmen umgestellt hat, hören Sie gleich. Und für einen Rentner wird der neue Hauptstadtflughafen BER zum Rückzugsort in Corona-Zeiten. Unser Reporter hat ihn getroffen. Brust, Rücken, Kraulen, Tauchen. All das gehört zum Schwimmunterricht dazu. Stolz präsentieren erfolgreiche FrühschwimmerInnen ihr Seepferdchen auf Badehose oder Badeanzug. Allerdings gerade nicht. Die Schwimmbäder sind weiterhin geschlossen und werden es wohl auch nach dem digitalen Bund-Länder-Treffen heute bleiben. Lockerungen soll es, Stand jetzt, erst im vierten Schritt des geplanten Öffnungsplans geben. Das heißt, wenn eine regionale 7-Tage-Inzidenz stabil 2 Wochen lang unter 35 bleibt, dann wäre kontaktloser Sport, wie zum Beispiel Schwimmen, wieder möglich. So kommt es, dass wer letztes Jahr im Januar den Seepferdchenkurs gestartet hat, bis heute nicht erfolgreich abschließen konnte. Der nächste Jahrgang steht schon bereit und so staut sich das Problem immer weiter auf. Alina Schäfer ist Fachkraft für NRW bewegt seine Kinder beim Landesschwimmverband Nordrhein-Westfalen. Dafür betreut sie unter anderem den Aufgabenbereich Anfängerschwimmen. Kurz vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen und sie gefragt: Frau Schäfer, wie bewegt NRW seine Kinder denn in der Pandemie?
Tja, das ist aktuell wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Ich sag mal so, die etwas Älteren haben Glück, die jetzt in den Schwimmvereinen sind, die schon über das Seepferdchen vielleicht hinaus sind oder in den Leistungsgruppen. Die können durch digitale Angebote ein Landtraining mitmachen oder kriegen von ihren Trainern Aufgaben für, ich sag mal, das Heimtraining zugewiesen. Allerdings ist es so, dass gerade unsere Kleinen, also die gerade in die Nichtschwimmerausbildung gehen, überhaupt keine Möglichkeit haben oder fast überhaupt keine Möglichkeit haben, zumindest im Schwimmsport sich zu bewegen und das sichere Schwimmen oder überhaupt Schwimmen zu erlernen.
Und welche Defizite beobachten Sie da bei den Kindern?
Die Defizite sind natürlich zum einen, dass die Bewegung fehlt, weil natürlich auch im Schwimmunterricht oder auch im Sportunterricht viel ausgefallen ist und die Kinder jetzt sehr viel zu Hause sein müssen. Und zum anderen fehlt ihnen natürlich auch die Berührung mit dem Wasser. Natürlich kann man auch zu Hause ein bisschen was machen, wie zum Beispiel in der Badewanne Tauchübungen bzw. Atemübungen oder auch beim Duschen das schon erlernen, dass das Wasser auch von oben kommt und dass man da auch die Augen bei öffnen lassen kann. Aber das reicht natürlich nicht aus, um die Kinder zum Schwimmen oder zum sicheren Schwimmen zu bringen.
Und gibt es auch Probleme, die Vereine oder die Schwimmbäder beklagen?
Gerade bei den Vereinen ist es natürlich so, die stehen in den Startlöchern. Also unsere Schwimmvereine haben sich in den letzten Monaten sehr, sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie kann es weitergehen. Sie haben auch, während das Schwimmen zulässig war und einige Bäder auch geöffnet hatten für den Vereinssport, Hygienekonzepte aufgestellt, dass auch die Nachverfolgung da war und haben da wirklich sich breit aufgestellt, damit die Kinder ans Schwimmen kommen. Und jetzt ist es so, seit November sind die Schwimmbäder wieder geschlossen. Sie können gar nichts machen und haben sich auch da nochmal versucht umzustellen. Und jetzt haben wir zum einen, wie gesagt, die Vereine, die darauf warten, dass die Bäder öffnen. Aber viele Bädergesellschaften tun sich natürlich auch schwer, die Bäder zu öffnen für die Vereine. Ja, die Bäder haben halt Angst vor den Risiken, was halt passieren könnte oder den Ansteckungsgefahren im Schwimmbad. Aber man weiß halt, dass das Chlor ja, das Virus deaktiviert und das gerade auch durch die Feuchtigkeit der Raumluft in den Bädern, die meistens irgendwie zwischen 40% und 60% liegen, die Gefahr, dass man das Virus einatmet, vermindert wird. Und halt auch nicht nur, dass das vermindert wird, sondern auch, dass das Virus schlechte Überlebensbedingungen hat.
Marco Troll, der Präsident des Deutschen Schwimmverbandes, beklagt 2 verlorene Jahrgänge Nichtschwimmer. Hat er recht damit?
Ja, damit hat er durchaus recht. Also bei uns sieht es in NRW wie folgt aus, dass wir in der Regel so um die 25.000 Seepferdchen abnehmen unter normalen Bedingungen, sage ich jetzt mal, in der Corona-Zeit, dass ungefähr 80% nicht ausgebildet werden konnten oder immer noch können, weil das sind jetzt die Zahlen so aus dem letzten Jahr. Und leider ist es ja so, dass wir bis jetzt haben wir schon Anfang März, immer noch keine Möglichkeiten haben, diese auszubilden. Und es sieht wirklich bei den Vereinen so aus, dass die Wartelisten sich häufen. Also die sind eh schon sehr, sehr hoch, die Wartelisten. Ein Jahr ist da nichts und jetzt muss man sich überlegen, alle, die letztes Jahr nicht die Möglichkeit gehabt haben, in die Schwimmausbildung zu gehen oder diese auch fertigzustellen, die werden natürlich jetzt nachrücken müssen. Und umso später wir jetzt wieder anfangen, umso mehr Nichtschwimmer, sagen wir mal so, haben wir auch im Land. Und ich verweise da gerne auf eine Statistik der DLRG, die sagt, dass auch unter normalen Umständen ca. 40% der Schüler nach der 4. Klasse nicht schwimmen bzw. nicht sicher schwimmen können. Und das ist natürlich eine sehr, sehr hohe Zahl und die wird leider auch weiter steigen.
In Hamburg plant der Senat und der Schwimmverband Intensivkurse nach der Schule und in den Ferien en bloc sozusagen 2 Wochen lang für Kinder anzubieten. Wäre das auch eine Lösung für Sie?
Das ist nicht nur eine Lösung, sondern das bieten wir tatsächlich schon seit Jahren an. Und das wird von Jahr zu Jahr, bekommen wir da mehr Anklang. Und das ist natürlich eine zusätzliche Unterstützung, nicht nur für den Schwimmunterricht, sondern natürlich auch für die Vereine, um da die Kinder ans sichere Schwimmen zu bekommen.
Und das vor allen Dingen relativ in komprimierter Zeit, weil
ganz
wenn der
genau.
Öffnungskorridor nur relativ klein ist, dass man dann trotzdem die Schwimmausbildung abschließt.
Das ist richtig.
Und ich habe es schon erwähnt, heute treffen sich Bund und Länder, um über Corona-Maßnahmen weiter zu sprechen. Was sind Ihre Wünsche an die Politik?
Auf jeden Fall die Öffnung der Bäder. Und es wäre natürlich auch schön, weil, hatte ich eben auch schon angesprochen, es ist ja möglich, dass der Schwimmunterricht stattfindet, dass die Schulen gerne auch unterstützt werden durch Übungsleiter aus den Schwimmvereinen und dann mit den Kindern in den Schwimmunterricht gehen. Also das sind so die 2 größten Forderungen.
Kein Seepferdchen wegen Corona. Das ist die Devise für viele Kinder derzeit. Mit Alina Schäfer vom Landesschwimmverband NRW habe ich gesprochen zur Lockdown-Situation in den Schwimmbädern. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. In Deutschland bleiben die Zapfhähne seit November zu. Kein geselliges Treiben in Kneipen und Gaststätten. Wie hart die Pandemie derzeit die Gastronomie trifft, haben wir im Programm schon häufig thematisiert. Daneben gibt es aber auch Firmen, die indirekt betroffen sind, weil sie zum Beispiel die Schenke ums Eck mit Getränken beliefern. Auch diese Unternehmen spüren den wirtschaftlichen Schaden durch Corona. Doch manche von ihnen haben die Krise genutzt und relativ schnell, relativ erfolgreich umgerüstet. Desinfektionsmittel statt Drinks heißt es, beispielsweise bei einer Spirituosenmanufaktur in Berlin. Wie genau das funktioniert hat, Cornelius Wüllenkemper hat sich in der Manufaktur umgehört.
Jetzt haben wir hier mal so ein Fass. Wir haben den Neutralalkohol bereits drin. So, dann geben wir jetzt einfach noch entsprechend der Rezeptur ein bisschen Wasser hinzu. Und haben dann auch eben für die Geschmeidigkeit der Hände noch ein bisschen Glycerol, was wir mit reingeben.
Eigentlich produziert Dorina Lücke hier in der deutschen Spirituosenmanufaktur kein Desinfektionsmittel, sondern hochprozentige Brände. 110 verschiedene Liköre, Gin, Korn- und Wodka-Sorten sowie Destillate verkauft die Distillerie im Osten Berlins vor allem an Hotellerie und Gastronomie normalerweise. Bereits beim ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr ist die Nachfrage schlagartig auf Null gesunken.
Richtig, und zwar komplett eben. Es fiel alles weg und deswegen sind die beiden dann einfach mal kreativ geworden, um uns über diese Zeit zu bringen.
Die beiden, das sind Eigentümer Konrad Horn und Tim Müller. Während der gelernte Pharmazeut Horn sein Fachwissen für die Herstellung von Desinfektionsmitteln beisteuerte, kümmerte sich Betriebswirt Müller um die Bürokratie. Ein nicht ganz einfaches Unterfangen.
Wir waren nicht in der Lage zu vergällen. Das bedeutet, Alkohol untrinkbar und genießbar zu machen. Es wird halt sozusagen bitter gemacht. Und somit mussten wir tatsächlich auf unsere erste Batch auch noch die Alkoholsteuer zahlen. Wir haben immer wieder gefragt, ob wir eine Ausnahmegenehmigung bekommen, weil von der ersten Batch ist auch ein Großteil an Altenheime gespendet worden, also an Diakonie etc. Und somit war es eindeutig, wer es bekommen, aber selbst dort konnte keine Ausnahmegenehmigung gemacht werden, weil es ja noch immer Alkohol war, theoretisch oder auch praktisch.
Tim Müller arbeitet derzeit von zu Hause aus. Zwei seiner drei Angestellten kümmern sich derweil in der Manufaktur um die richtige Mischung des duftenden Desinfektionsmittels. Eine von ihnen ist Dorina Lücke. Sie ist froh, dass ihre Chefs diese Lösung gefunden haben.
Wir sind noch hier, sagen wir es mal so. Das ist das, was ich sehe, das, was mich auch sehr freut, was mir auch Hoffnung gibt, dass es eben weitergeht.
Denn auch sie hat mitbekommen, wie andere in ihrem Umfeld ihren Job verloren haben in der Pandemie. Dorina Lücke ist seit den Anfängen des Unternehmens vor 4 Jahren dabei. Sie kennt jeden Handgriff.
Und dann kommt eben für den Duft bei uns eben noch unser Destillat, entweder Mandarine, Rosmarin oder Lavendel dazu. Das ist, kommt aus unserer Anlage, das destillieren wir ganz klassisch, wie auch unsere anderen Brennen und Geister auch. Und das ist dann eben die Zutat bei uns, die für den angenehmen Duft sorgt.
Vor dem Destillator, einem rätselhaften Ensemble aus Kupferkesseln, Rohren, Thermo- und Hydrometern, nimmt Dorina Lücke einen großen, ruderförmigen Schlegel in die Hand.
So, und wenn alles drin ist, verrühren wir das Ganze selbstverständlich noch schön. So. Und als nächsten Schritt gehen wir dann mit unserem Behälter nach nebenan in die Produktionsvorbereitung und würden das Ganze in Flaschen abfüllen.
Das Abfüllen, sagt Geschäftsführer Tim Müller, sei gerade anfangs das größte Problem gewesen. Anders als viele andere Brennereien habe er zwar ausreichend Reinalkohol auf Lager gehabt, seine Abfüllanlage sei aber eben für Genussspirituosen und nicht für medizinisches Desinfektionsmittel geeignet gewesen. Ein wichtiger hygienischer und auch sicherheitstechnischer Unterschied. Aber nicht nur die neue Abfüllanlage war ein unternehmerisches Risiko.
Wir sind ein kleines Unternehmen, das heißt, sehr viel passiert auch händisch. Das heißt, bei der Abfüllung oder beim Etikettieren oder. Und das sind natürlich Mannstunden am Tagesende, die halt zusammen sich rechnen. Und was man auch nicht vergessen darf, als wir damals in der Beschaffung waren, das heißt, Flaschen zu kaufen, Verschlüsse zu kaufen und so weiter. Die Flaschenpreise sind von heute auf morgen, ich würde sagen, um das 6- bis 7-fache gestiegen.
Viele Kunden, darunter auch das Bundespräsidialamt im Schloss Bellevue, haben der Spirituosenmanufaktur auch ihre Desinfektionsmittel abgenommen. Die schnelle Umstellung hat sich spätestens dann ausgezahlt, als die Stadt Berlin einen Großauftrag über kleine Sprühflaschen etwa für Polizei und Hebammen erteilt hat. So hat Tim Müller bisher fast ohne Kurzarbeit sein Unternehmen vor dem Aus bewahrt mit Desinfektionsmitteln statt Spirituosen. Inzwischen tüftelt seine Firma an neuen Produkten. Ein ganz leicht alkoholisiertes Mineralwasser in 3 Geschmacksrichtungen wird es womöglich demnächst auch im Einzelhandel geben.
Ein Berliner Unternehmen rührt nun Desinfektionsmittel statt Weinbrand in seinen Bottichen. Sie hörten eine Reportage von Cornelius Bühlenkemper. Stellen Sie sich vor, Sie gehen nach 40 Jahren Arbeitsleben in die verdiente Rente. Sie haben Pläne geschmiedet, wollen den Ruhestand nutzen, um zu reisen, die Welt zu sehen oder vielleicht auch einfach mehr Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Aber dann erscheint ein neuartiges Virus, das sich rasant verbreitet und die Welt sehr lange in Schach hält. Genau so ist es Norbert Kowarczyk ergangen. Er hatte viel vor und wurde dann hart von der Pandemie gebremst. Ruhe und Entschleunigung von diesen bewegten Zeiten findet er am noch relativ jungen Flughafen Berlin-Brandenburg, an dem derzeit nur wenige Flieger abheben. Unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter hat den Rentner in der Abflughalle getroffen.
Norbert Kowarczyk, 67, graue Haare, warmer, freundlicher Blick. Er kommt fast jeden Tag hierher und macht es sich dann in einer Nische an einer der im warmen Nussbaum gehaltenen Check-in-Inseln gemütlich.
Es gibt nur diese zwei mittleren innenliegenden Sitzreihen, die sehr angenehm sind. Das heißt, wenn Sie Lieblingsplatz fragen, würde ich sagen, hier. Hier hat es auch eine Steckdose, falls ich mal einfach das Laptop über Strom laufen lasse.
Norbert Kowacek trägt eine schwarze Flanellhose, roten Pullover, Barbojacke. Um den Hals hat er sich ein feines Seidentuch gebunden. Der kleine Rechner liegt bequem auf seinem Schoß. Die Finger huschen über die Tastatur. In Zeiten der Pandemie ist der Hauptstadtflughafen BER für ihn sein Wohlfühlort, um nicht so allein zu sein. Um etwas Abwechslung vom monotonen Alltag zu haben, wie er sagt. Weil ja alle Cafés, Kinos und Theater geschlossen haben. Der BER bietet ihm Trost. Für ihn ein Ort des geselligen Verweilens.
Es ist das Leben drumherum, ohne dass ich jetzt allein auf einer Parkbank sitze und lese zum Beispiel.
Der 67-jährige Rentner kommt fast täglich zum Flughafen, ohne abzuheben, ohne ein Flugticket in der Hand.
Ich habe hier einfach so eine Hülle, die so ein bisschen an Normalität mich erinnert, weil diese Zeit Corona mit jetzt wirklich diesen Einschränkungen, das ist schon sehr, sehr hart.
Norbert Kowacek wirkt tiefenentspannt. Er lächelt, ruht in sich und er macht in der Abflughalle des BER Dinge, die andere in der heimischen Küche oder im eigenen Wohnzimmer erledigen. Er schreibt Mails, telefoniert, liest oder schaut Filme in der kürzlich eröffneten gläsernen Abflughalle. Die Flughafenansagen, der wenige Trubel um ihn rum, stören ihn wenig bis gar nicht.
Ja, absolut. Es sei denn, es geschieht vor Ihnen was. Ja. Doch, das kann man unbedacht hier tun.
Achtung bitte, Sicherheitshinweis.
Norbert Kowacek ist kein schräger Vogel. Ganz im Gegenteil, er ist der bodenständige, warmherzige Nachbar von nebenan. Mit seinem grauen Vollbart sieht er ein bisschen aus wie ein gestrandeter Seemann.
Corona macht einsam, das ist man zu Hause. Ich bin also ledig und hier bekomme ich einfach das Gefühl der gemeinsamen Zeit.
Der Sohn eines Postbeamten und einer Schneiderin war zeitlebens als Erzieher unterwegs, erzählt er. Seinen ersten Job hatte er in einem Jesuitenorden im Kolleg St. Blasien im Schwarzwald. Dort blieb er aber nur für ein Jahr. Dann ging es ins Allgäu, nach München, weiter nach Fürstenfeldbruck, Nordrhein-Westfalen. Von dort zog es ihn in die weite Welt.
In Italien und in Singapur arbeitete ich an einer deutschen Schule. Ich war Kindergartenleiter.
Die letzten Berufsjahre hat der heute 67-Jährige in Mühlenbeck bei Berlin gearbeitet, als Angestellter im Internat des Berufsförderwerks Berlin-Brandenburg. Norbert Kowacek war zeitlebens unterwegs. Selbst nennt er sich einen unruhigen Geist. Reisen, losziehen, weiterziehen, die Ferne hat ihn immer gelockt. Gerne würde er wieder verreisen, sagt er wehmütig. Jetzt ist er aber ein Corona-Gestrandeter und die Abflughalle ist jetzt seine gute Stube.
Könnte man sagen, ein sehr großzügiges Wohnzimmer.
Zum Essen bringt er sich nichts mit. Dafür geht Kowacek in einen kleinen Supermarkt im Untergeschoss des Flughafens. Ab und zu trinkt er in einem kleinen Imbiss einen Kaffee und erinnert sich, dass ihn Orte des Kommens und Gehens, wie beispielsweise Bahnhöfe, schon als Kind fasziniert haben.
Ich erinnere mich, dass ich oft mal da hingegangen bin, weil diese Züge, die da wegfuhren, die waren für mich so die weite Welt. Ich musste ja bleiben und die Züge durften wegfahren. Und jetzt ist das so hier in Berlin mit dem Flughafen.
Corona hat seine Lebensplanung durcheinandergebracht, erzählt er noch. Jetzt im Rentenalter wollte er nur noch die Sommer in Deutschland verbringen. In den kalten Wintern sollte es in den warmen Süden Asiens gehen. Doch genau das hat ihm die Pandemie verhagelt. Norbert Kowacek ist ein Reisender, der auf der Stelle tritt, nicht vorankommt.
Im Moment, ja. Und jetzt bin ich etwas gefangen oder abgehängt. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo ich hin sollte. Also diese Corona in meinem Alter macht mir schon natürlich auch Angst. Und ich wüsste jetzt nicht, in welchem Land ich mich jetzt aufhalten wollte. Da erscheint mir der Flughafen Berlin noch der sicherste Ort.
Und mit diesem Beitrag aus Brandenburg endet Deutschland heute. Hier im Programm geht es gleich weiter mit Campus und Karriere und der Frage, wie Lernlücken aus der Pandemie aufgeholt werden können. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Antran und ich wünsche noch einen schönen Tag